Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich sehe viele neue Gesichter, das ist total schön. Ja. Die Gemeinde verändert sich, das ist total schön. Ja. Ich halte euch heute eine Predigt, die ich im Zuge der Bitte einer anderen Gemeinde gehalten habe. Da hat mich eine Gemeinde gebeten, ich soll mal über Gottes Herzensanliegen predigen. Und da macht man sich dann Gedanken, was sind eigentlich Gottes Herzensanliegen? Und da gibt es verschiedene Herzensanliegen Gottes, aber ich habe das Herzensanliegen Gottes für verlorene Menschen herausgesucht. Wir haben ja schon im Abendmahl einiges gehört über die Liebe Gottes. Ich habe euch vor vielen, vielen Jahren einmal den Ausschnitt eines Filmtrailers entweder vorgespielt oder erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Ich möchte diesen Filmtrailer nochmal erzählen, weil er genau ins Zentrum geht von dem, was wir gleich miteinander machen werden. In diesem Filmtrailer ging es darum, dass man eine Szene gesehen hat, wie ein Vater und ein Sohn sehr nahe miteinander umgegangen sind. Man hat einfach gesehen, was für eine gute Beziehung sie hatten. Und dann hat das Bild gewechselt und dann hat man in diesem Filmtrailer einen Zug gesehen, in dem viele, viele verschiedene Menschen saßen. Und die wurden da gezeigt, ganz unterschiedliche Menschen. Und da haben wir gesehen, wie dieser Zug, der Film spielt in Russland, wie dieser Zug sich einer Brücke genähert hat, die über einen Fluss ging, und da dieser Fluss gleichzeitig sowohl für die Schifffahrt genutzt wurde, wie auch für den Zug genutzt wurde, war diese Brücke praktisch aufklappbar. Wenn die Schiffe gefahren sind, ist die Zugbrücke aufgeklappt worden. Da konnte kein Zug drüber fahren. Wenn ein Zug kam, wurde die Brücke nach unten gesenkt und der Zug konnte drüber fahren. Und hat man gesehen, wie dieser Zug langsam auf diesen Fluss zugesteuert hat und die Brücke ist noch oben. Das heißt, es war höchste Zeit, der Vater ist schon in sein Häuschen geeilt, sag ich mal, wo die Schalthebel waren. Es war höchste Zeit, dass diese Zugbrücke sich gesenkt hat, weil ja sonst der Zug in den Abgrund, in den Fluss fährt. Und der Vater steht am Hebel und will sozusagen diese Zugbrücke absenken, dass sieht er, wie sein Sohn an dieser Zugbrücke rumklettert und praktisch in ein Teil reinklettert, und er weiß, wenn ich jetzt diese Zugbrücke absenke, dann zerquetsche ich meinen Sohn. Und man sieht in dem Film, wie der Vater kämpft. Er kämpft mit sich. Er weiß, wenn ich die Zugbrücke nicht absenke, fahren Hunderte von Menschen in den Tod. Wenn ich diese Zugbrücke absenke, zerquetsche ich meinen eigenen Sohn. Und dieser Vater zieht den Hebel nach unten. Und die Zugbrücke geht nach unten und er zerquetscht seinen eigenen Sohn. Und man sieht die ganze Verzweiflung des Vaters. Und man sieht dann wieder, wie die Szene wechselt und wie die Menschen in dem Zug fröhlich sind, nichts davon mitbekommen haben, was ihnen da gerade das Leben gerettet hat, welche Entscheidung dieses Vaters ihnen das Leben gerettet hat, nichts davon haben sie mitbekommen. Sie gehen sicher, sie fahren sicher über dieser abgesenkten Zugbrücke, über den Fluss. Und später sieht man dann, wie sich das Leben dieser Menschen weiterentwickelt hat, und man sieht immer wieder diesen Schmerz des Vaters. Und warum erzähle ich das? Wir lesen in der Bibel: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit die, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn da in der Bibel steht, also hat Gott die Welt geliebt, müsste man eigentlich wortwörtlich übersetzen, auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt. Das wird in sehr vielen Bibelübersetzungen so übersetzt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist auch inhaltlich richtig, aber eigentlich wörtlich ist es nicht richtig. Wörtlich müsste man übersetzen an dieser Stelle: auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt. Denkt an den Vater, der hat den Hebel gezogen. Auf diese Art und Weise hat er sich für diese Menschen in dem Zug entschieden. Und es hat bedeutet, dass er sich gegen seinen Sohn entscheidet. Auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt. Für mich ist keine Frage, für wen Gottes Herz schlägt. Dass Gottes Herz für uns verlorene Menschen schlägt, das ist keine Frage. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir an vielen, vielen, vielen Stellen, dass Gottes Herz für uns verlorene Menschen schlägt. Die Frage ist, für wen schlägt das Herz der Kirche? Für wen schlägt dein und mein Herz? Für wen schlägt das Herz in unseren Gemeinden? Das ist die Frage. Und an dieser Stelle lesen wir ja in der Bibel, im Lukas-Evangelium Kapitel 15, etwas, was ich finde schon sehr, sehr schockierend ist. Lukas Kapitel 15, die Verse 1 folgende. Da lesen wir in der Bibel: Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Zwei Gleichnisse mit einer und derselben Botschaft. Viele Abschnitte in Gottes Wort, viele Worte, die in den Propheten oder in den Evangelien stehen, haben einen sogenannten Sitz im Leben. Das heißt, die sind immer entstanden auf einem ganz bestimmten Hintergrund. Und diese Gleichnisse, eigentlich sind es ja drei Gleichnisse, die in die gleiche Kerbe hauen, weil da gehört ja auch noch das Gleichnis vom verlorenen Sohn dazu. Diese Gleichnisse, die haben den Hintergrund, dass die religiösen Menschen zur Zeit Jesu daran Anstoß nehmen, dass Jesus so viel Beziehung hat mit Sündern. Mit areligiösen Menschen, mit Menschen, die alles andere als fromm waren und die alles andere als fromm gelebt haben. Und wenn man sich fragt, kann man diese Entrüstung verstehen? Da muss man sagen, ja, man kann das. Denn diese Entrüstung kam daher, dass es fast wie eine Verbrüderung aussah. Jesus setzt sich mit Menschen an einen Tisch. Jesus ist fröhlich mit Menschen. Jesus redet mit Menschen, die alles andere als fromm gelebt haben, die wahrscheinlich Gottes Gebote an vielen Stellen mit Füßen getreten haben. Da ist Jesus zu finden und es hat so gewirkt, wie wenn das ein Gutheißen gewesen wäre. Jesus heißt gut, was diese Menschen tun. Nun ist die Frage, ob das die Motivation Jesu war. Ich denke, die Motivation Jesu war eine ganz, ganz andere. Jesus wollte eine Bewegung, die in Menschen vor sich geht, nicht unterbrechen, nicht zerstören. Wenn ihr diesen Text hier genau gelesen habt, dann lesen wir, es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder. Und was kommt jetzt? Um ihn zu hören. Das heißt, da waren Menschen, die waren noch, sagen wir mal, auf der dunklen Seite. Die waren noch auf der Seite, wo noch kein Licht Gottes ist. Die waren noch nicht in der Nachfolge. Die haben vielleicht noch schreckliche Dinge getan. Aber sie nahten sich Jesus, um ihn zu hören. Da war schon eine Bewegung in die richtige Richtung. Da war schon irgendwo ein Interesse da. Da war schon irgendwie etwas, wo man anknüpfen konnte. Das war da. Und das war das, was Jesus sah, und das war das, was Jesus wichtig war. Und deshalb hat er so gehandelt, wie er gehandelt hat. Und um die Motivation Jesu zu verstehen, möchte ich zwei Fragen stellen. Im ersten Gleichnis, wie wichtig ist eigentlich dieses verlorene Schaf? Und im zweiten Gleichnis, wie wichtig ist eigentlich dieser verlorene Silbergroschen? Seht ihr, an der Antwort dieser Frage hängt eigentlich alles. Wir leben in einer ganz modernen Lebensart. Wir leben in einer unglaublichen Vielfalt. Wir leben in dem, dass wir ganz viel haben. Und in dieser modernen Lebensart ist es so, das Einzelne ist nicht so wichtig, weil ja noch ganz viel anderes da ist. Wisst ihr, wo wir das sehen können? Bei uns in der Lebensgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ich es euch schon mal erzählt habe. Bei uns kaufen die Schüler so Red Bull-Dosen. Wer von euch trinkt Red Bull? Na, streckt lieber nicht. Es ist auch nicht, spricht nicht für euch, wenn ihr streckt. Egal. Also die kaufen Red Bull-Dosen. Und auf jeder dieser Red Bull-Dose ist 25 Cent Pfand. Gell? Wisst ihr, was die dann machen? Die trinken das aus und werfen das weg. Die werfen 25 Cent weg. Wisst ihr, was dann passiert? Ich und die Irmi heben das auf. Weil 25 Cent ist viel Geld, oder? Ist 25 Cent ist eigentlich viel Geld, oder? Aber was wir da merken, ist diese moderne Lebensart, das ist nicht so wichtig, diese Dose. Die ist jetzt nur Ballast sozusagen. Die kann man wegwerfen, die hat keinen Wert. So kann man nur denken, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Wenn man nicht aus dem Vollen schöpft, dann dreht sich das plötzlich rum. Kennt ihr die Leute, die mit der Tüte unterwegs sind und diese Dinge einsammeln? Seht ihr, die tun nicht aus dem Vollen schöpfen, die wissen, dass diese Dose einen riesen Wert hat, sage ich mal. Nun ist es ja bei Sachen vielleicht noch akzeptabel, wenn man so eine Dose wegwirft. Aber wie ist es eigentlich bei Menschen? Und damals zur Zeit Jesu war so die innere Haltung bei den religiösen Menschen. Es gibt ja noch genügend religiöse Menschen in unserer Gemeinde. Und was zählt da der einzelne Israelit, der sich vom Glauben entfremdet hat? Der stellt doch eher einen Ballast dar, wenn nicht gar sogar eine Bedrohung. Tatsächlich ist es auch eine Bedrohung, da muss man an einer anderen Stelle drüber reden. Aber es ist eben nicht nur Bedrohung, es ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Mensch. Und nun müsst ihr euch mal vorstellen, wir würden so miteinander umgehen. Stell dir mal vor, irgendjemand unter uns kommt plötzlich nicht mehr in die Gemeinde. Äußert draußen ein paar Sätze, die höchst kritisch sind dem Glauben gegenüber. Hat den Eindruck, er hat den Glaubensweg verlassen. Und nun sortieren wir den einfach aus. Nun interessiert sich niemand für den. Nun geht niemand diesen Menschen nach. Keiner. Stellt euch mal vor, wir würden so miteinander umgehen. Vor vielen Jahren, in der ersten Gemeinde, in der ich angestellt war, hat ein Jugendleiter eine ganz tiefe Glaubenskrise durchlebt und hat von innerhalb kürzester Zeit sein Jugendleiteramt aufgegeben und ist nicht mehr in die Gemeinde gekommen. Und ich war damals nur zum Predigen in der Gemeinde und zu einigen anderen Sachen, weil ich eigentlich zwei andere Gemeinden in der Aufbauarbeit hatte. Nach ein paar Jahren habe ich den Klaus mal angerufen und gesagt, Klaus, wie geht's dir eigentlich? Dann sagt er, Thomas, ich habe mich gefangen, aber weißt du, was die schlimmste Erfahrung war? Nachdem ich aus der Mitarbeit in der Gemeinde weg war, hat nie mehr einer nach mir gefragt. Das war eine schwierige Erfahrung. Wisst ihr, wenn man so eine Dose wegwirft, das ist Blödsinn, was man da macht. Aber das ist nicht so schlimm. Aber wenn man Menschen wegwirft, das ist schlimm. Tatsächlich ist es so, dass manche Menschen auch eine Bedrohung darstellen für die Gemeinde oder auch für Einzelne. Manchmal ist es gut, wenn ich als junger Christ mich von einzelnen Menschen fernhalte, weil ich merke, ich werde da in was reingezogen, ich kann dem nicht widerstehen. Für mich ist es besser, ich mache da einen ganz klaren Cut und halte mich da fern. Das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig. Aber für die Gemeinde Jesu ist ganz wichtig, dass sie ein Herzensanliegen hat, und das sind die Verlorenen. Das sind die verlorenen Menschen. Und wisst ihr, wo man das am besten sehen kann? Wenn es um die eigenen Kinder geht. Ich habe 3 Kinder und mindestens eines dieser Kinder war eine lange Zeit auf einem schwierigen Weg, glaubensmäßig. Und wenn man das so selber miterlebt und man stellt sich dann vor, dass man hat dann einen Herzenswunsch manchmal als Eltern, dass irgendwelche Christen dem nachgehen, weil ich hatte meine Sache gesagt. Versteht ihr, manchmal sagt man was zu seinen eigenen Kindern, was man gut und was man nicht gut findet. Und dann ist es wie eine Mauer auf einmal zwischen Eltern und Kindern, weil man klar gesagt hat, was man gut findet und was man nicht gut findet. Oder wird man sich manchmal andere Christen wünschen, die dem eigenen Kind nachgehen. Dann spürt man, was für ein Schmerz das ist, wenn da niemand ist, der diesem Kind nachgeht, und man selber kann dem Kind nicht so nachgehen, weil die Beziehung im Moment schwierig ist. Und damit sind wir eigentlich beim Herzen Gottes. Wenn man sich fragt, warum ist denn das so eine unbändige Freude, dass im Himmel ein Sünder umkehrt? Warum herrscht im Himmel dann so eine unbändige Freude, wenn ein Sünder umdreht und zurückkommt? Die Antwort ist ganz einfach, weil dieser Mensch auch ein Kind Gottes ist. Er ist nicht ein Kind Gottes in dem Sinne, dass er versöhnt ist mit Gott und dass er Kindschaft erlebt, versteht ihr? Aber er ist ein Geschöpf Gottes. Genauso wie jeder andere. Das ist wie wenn ich als Eltern 3 Kinder habe und 2 davon sind gläubig und 1 ist nicht gläubig. 2 haben sich für den Glaubensweg entschieden und 1 hat sich dagegen entschieden. Es sind trotzdem alle 3 meine Kinder. Und wer das erlebt, der weiß, wie der Schmerz ist. Und wie der Schmerz gerade für das Kind ist, das sich gegen den Glauben entschieden hat. Und dieser Schmerz ist im Herzen Gottes. Für all diese Menschen, die sich gegen den Glauben entschieden haben. Oder die noch nie was vom Glauben gehört haben. Oder die Dinge erlebt haben im Glauben, die sie vollkommen irritiert haben. Oder. Wie zerreißt es das Herz Gottes, weil so viele Menschen geistlich tot sind? Und möglicherweise, wie kalt und unbewegt ist dein und mein Herz denselben Menschen gegenüber? Warum ist es so? Warum ist es so, dass wir irgendwie diese Verlorenheit nicht sehen? Ich glaube, das hängt manchmal damit zusammen, dass wir Menschen ein falsches Bild haben. Ich möchte euch mal eine sehr eindrückliche Geschichte vorlesen von Axel Kühnert. Wer kennt Axel Kühnert? Axel Kühnert hat ganz viele ganz eindrückliche Kurzgeschichten geschrieben, die wirklich sehr, sehr eindrücklich sind. Und ich lese euch mal eine davon vor. Die hat die Überschrift „Das größere Unglück“. Ein kleinerer Junge aus einem Dorf verirrte sich abends im Wald und wurde von seinen Eltern vermisst. Das ganze Dorf nahm teil an der Sorge der Eltern und machte sich auf die Suche. Landwirte rannten aus ihren Ställen, Kaufleute verließen ihre Geschäfte, Handwerker machten ihre Werkstätten dicht, Hausfrauen ließen das Abendessen kalt werden, eine Kirchenversammlung wurde extra abgebrochen und alle kamen zusammen, um diesen Jungen zu suchen. Fieberhaft und planmäßig zugleich wurde die ganze Gegend abgesucht, um der hereinbrechenden Nacht zuvorzukommen. Nach stundenlanger Suche, unter Einsatz aller Kräfte und Mittel, wurde das vollkommen verängstigte Kind schließlich gefunden. Wie freuten sich alle mit den Eltern über den glücklichen Ausgang. 20 Jahre später ist dieser Junge erwachsen. Er hat sich erneut verirrt. Er hat sich im Gestrüpp des Lebens verfangen. Aber niemand sucht nach ihm. Vater und Mutter sind eifrig dabei, Geld zu verdienen. Die Kirchenversammlung berät den neuen Haushaltsplan. Nachbarn und Freunde haben mit ihren eigenen Sorgen und Problemen zu tun. Es wird kein Notruf ausgesandt, keine Suche beginnt. Alle lassen den Jungen im viel größeren Unglück alleine. Wenn ein Mensch in seiner Sünde verloren geht, ist das viel schlimmer. Aber niemand macht sich auf, um ihn zu suchen. Kümmert uns die Verlorenheit der Menschen, sodass wir uns aufmachen? Oder sind wir mit den wenigen zufrieden, die von selbst nach Hause gefunden haben? Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und so er deren eines verliert, der nicht die 99 in der Wüste lässt und geht hin, nach dem Verlorenen zu suchen, dass er es findet. Es ist eine eindrückliche Geschichte, weil sie zeigt, wie unterschiedlich wir Menschen werten. Ich bin überzeugt, wenn irgendwie wir einen Anruf kriegen würden, und dein Kind aus der Nachbarschaft wäre verloren gegangen, wir würden sofort unsere Versammlung unterbrechen. Wir würden sofort alle losstarten. Wir würden uns besprechen, wer sucht in welcher Gegend. Wir würden das einteilen regional und wir würden mit allen Kräften suchen. Weil uns das was ausmacht, dass dieses Kind verloren ist. Wenn derselbe Mensch in seiner Sünde verloren ist, dann ist unser Blick wie vernebelt. Dann sehen wir die Verlorenheit manchmal gar nicht. Jesus hat sie gesehen, diese Verlorenheit. Jesus hat sie in einer unglaublichen Art und Weise vor Augen gehabt. Es gibt diese eindrückliche Stelle, wo er auf dem Berg steht, wo er diese vielen, vielen Menschen sieht und wo sie ihn jammert, weil er sie wie Schafe sieht, die ohne Hirten sind und die verirrt sind. Jesus hat die geistliche Not der Menschen sehr, sehr, sehr bewegt. Und es ist die Frage, ob wir zurückkommen können. Ich denke, wir sehen in der Kirche, in der Großkirche, dass diese geistliche Not nicht mal gesehen wird. Sie wird nicht gesehen an vielen Stellen. Aber wir sind Gemeinde Jesu und wir sollten diese Not sehen. An der Stelle vielleicht noch ein kleiner Einwand. Wir sind oft schockiert, wenn wir dann die Sünde sehen, in der Menschen sind. Zu uns ist gerade ein Ehemaliger wieder zurückgekommen, völlig unvorbereitet, der Drogensucht und Alkohol hat und der schon so viel kaputt gemacht hat. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen, was der schon kaputt gemacht hat. Und an dieser Stelle ist man eigentlich, muss ich ganz ehrlich bekennen, war ich froh, dass ich ihn los hatte. Das ist eigentlich ein schlimmes Wort, oder? War froh, dass ich ihn los hatte. Jetzt stand der vorgestern wieder vor der Tür. Was machst du da? Und in den vielen Gesprächen, die wir dann doch führen, sage ich mal, da merkt man, hinter dieser ganzen Drogensucht, hinter dieser ganzen Alkoholsucht steckt eine wahnsinnige Not. Eine wahnsinnige Not. Ich weiß nicht, wie wir handeln werden. Ich weiß es nicht, was wir schaffen können. Ich weiß nur, dass Jesus immer hinter die Sünde gesehen hat. Jesus hat hinter die Sünde gesehen. Und weil er hinter die Sünde gesehen hat, war es ihm möglich, mit solchen Menschen Kontakt zu haben. Nicht, weil er die Sünde gut geheißen hat, sondern weil er hinter die Sünde gesehen hat. Und wenn wir Menschen nachgehen wollen, die verloren sind, dann dürfen wir uns von ihrer Sünde nicht irritieren lassen. Wir müssen hinter die Sünde gucken. Wir müssen die Sünde offen ansprechen. Ich glaube, Jesus hat oft die Menschen offen angesprochen. Der hat den Leuten nicht Honig ums Maul geschmiert, sage ich mal. Aber er hat sich nicht irritieren lassen von der Sünde. Ich höre an dieser Stelle auf mit einer Frage. Wer von uns hat wenigstens einen Kontakt? Ein Kontakt zu einem Menschen, der verloren ist, der ihm wirklich auf dem Herzen liegt. Gibt es da wenigstens einen Menschen, dem jeder von uns nachgeht? Einen Menschen. Und wenn ich bekennen muss als Christ, es gibt diesen einen Menschen eigentlich nicht. Ich bin in alle Aktivitäten in der Gemeinde verwoben. Ich mache meine stille Zeit, ich mache alles Mögliche. Aber es gibt diesen einen verlorenen Menschen, für den mein Herz brennt, nicht. Dann würde ich sagen, dann sollten wir als Gemeinde beten. Weil dann würde das bedeuten, dass unser Herz nicht dort schlägt, wo Gottes Herz schlägt. Und täuscht euch nicht, als Jesus diese Gleichnisse gesagt hat, da sind tausende religiöse Menschen zum Gottesdienst zusammengekommen. Tausende. Da sind sie zu Zehntausenden und zu Hunderttausenden nach Jerusalem gepilgert, zu ihren großen Festen. Da war viel religiöse Bewegung. Aber das Herz hat nicht dort geschlagen, wo Gottes Herz schlägt. Und das ist das Entscheidende für die Gemeinde Jesu. Amen.